Wie kam es dazu, dass du uns ausgerechnet dieses Buch mitgebracht hast?
Weil ich in einem Alter bin, wo anscheinend relativ viele Menschen in meinem Umfeld jetzt eigene Kinder bekommen. Und ich mich dann immer wieder frage, was kann man da gut schenken, ohne in so eine Geschlechterklischee-Falle zu tappen. Also sowohl für die werdenden Mütter und Väter als auch für das Kind. Was kann man da schenken, was sowohl sich das Kind vielleicht irgendwann darüber freut, als auch die Eltern. Und da bin ich auf das Buch irgendwann gekommen. Und ich habe extrem gutes Feedback dafür gekriegt. Also tatsächlich Menschen, denen ich das geschenkt habe, haben sich dafür sehr, sehr bedankt und waren sehr freudig und meinten, cool, also das hätte ich auch für mich selber geholt, nicht nur für mein Kind, sondern hätte das, wenn ich das so im Laden entdeckt hätte, mir auf jeden Fall auch geholt. Aber jetzt noch mit dem Kind als Background macht es das Ganze nochmal rund, weil es sind nämlich quasi Gute-Nacht-Geschichten für junge Menschen.
Das heißt, Gute-Nacht-Geschichten, die von außergewöhnlichen Frauen berichten.
Ja.
Aber mir fällt als allererstes dazu ein, dass es ja dann trotzdem in diesen binären Geschlechterstrukturen bleibt, in denen es eben diese 100 außergewöhnlichen Frauengeschichten erzählt.
Das stimmt. Man muss aber dazu sagen, also das Buch macht den Anfang von einer ganzen Reihe. Also es gab vor ein paar Jahren ein Crowdfunding und das Buch, also laut den Autorinnen, soll das Buch das meiste Geld innerhalb von Crowdfunding-Kampagnen bezüglich Büchern eingesammelt haben, um überhaupt das Ganze zu realisieren. Das hat auch ein paar Jahre gedauert. Also es ist jetzt keine Idee von vorgestern quasi, sondern es ist schon eine Idee, die vor ein paar Jahren entstanden ist und dann umgesetzt wurde und hat eine Reihe eröffnet. Und es gibt mittlerweile auch ein Goodnight-Buch für queere Menschen, von und für queere Menschen. Und ich finde, das Buch mit den Frauengeschichten wird eigentlich ganz gut im Vorwort begründet. Ich kann den Satz gerne einmal kurz vorlesen, warum sie sich gerade dem angenommen haben. Also es bezieht sich auf diese erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne und sie schreiben hier, der überragende Grund aber ist das große Vertrauen aller, die uns unterstützt haben, also dass sie so stolz auf das Buch sind. So viel Vertrauen wird uns Frauen nicht sehr oft entgegengebracht. Wir gehen auch nicht davon aus, dass es uns selbstverständlich gewährt wird, wie denn auch. Die meisten der außergewöhnlichen Frauen in diesem Buch haben dieses Ausmaß an Vertrauen nie erfahren. Ganz gleich, wie bedeutend ihre Entdeckungen waren, wie kühn ihre Abenteuer, wie umfassend ihr Genie, beständig wurden sie klein gemacht, vergessen, in manchen Fällen sogar fast aus dem Gedächtnis der Menschheit gelöscht. Mädchen müssen wissen, und ich finde, hier fehlt Mädchen und Jungs müssen wissen, aber sie schreiben, Mädchen müssen wissen, dass sie auf ihrem Weg mit Hindernissen rechnen müssen. Doch sie müssen ebenso wissen, dass Hindernisse überwunden werden können. Dass sie nicht nur Möglichkeiten finden können, sie aus dem Weg zu räumen, sondern dass sie diese Hindernisse auch für diejenigen beseitigen, die nach ihnen kommen. So wie es die großartigen Frauen in diesem Buch getan haben. Also und tatsächlich schaut dieses Buch auf sehr viele Frauen aus der Vergangenheit. Es gibt auch ein paar Frauen aus der Gegenwart, aber sehr stark in der Vergangenheit, wo ja noch extremer an diesem binären Geschlechterverhältnis gedacht und gelebt wurde. Und sie deuten aber auch in vielen ihrer Geschichten an, okay, diese Frau trug eigentlich eher Männerkleider ihr Leben lang. Also deuten auch schon so queere Geschichten an und haben auch eine Frau dabei, die Transfrau ist und sich sehr dafür eingesetzt hat, in sehr jungen Jahren halt auch als Frau leben zu dürfen.
Jetzt haben wir, finde ich, in dem Vorwort schon ganz gut hören können, und zwar in dem Satz, das Vertrauen, das uns Frauen gegenübergebracht wurde durch dieses Crowdfunding eben, was mich so ein bisschen hat hören lassen, dass es wahrscheinlich auch Autorinnen sind, die dieses Buch herausgegeben haben. Weißt du etwas über die Autorinnen?
Ja, also es sind vor allen Dingen drei Frauen, die das Ganze quasi koordiniert haben. Die kommen sehr stark aus dem künstlerischen Bereich. Und wie man das sehen kann, wenn ich es dir mal aufschlage, hast du links immer die Geschichte der Frau. Und rechts hast du ein Bild zu ihr, was in ganz unterschiedlichen Formen und Farben halt gestaltet ist. Und es waren aber über 70 weitere Menschen an dem Buch beteiligt, Künstlerinnen auf der ganzen Welt. Also ist eigentlich auch ein internationales Projekt, was auch total toll ist, weil es so eine Vielfalt auch darstellt. Ich hatte nämlich am Anfang ein bisschen Bedenken, als ich das Buch gesehen habe und gekauft habe, dass es wieder so ein weißer Feminismus ist. Aber ich finde gar nicht, also ich finde, es ist sehr divers tatsächlich auch gestaltet, was wahrscheinlich dann auch wirklich auch der Grund ist, dass aufgrund der Vielfältigkeit der Menschen, die daran beteiligt waren, auch einfach.
Das klingt sehr schön. Lass uns doch nochmal genauer auf die Geschichten blicken. Also du hast es mir gerade schon gezeigt. Links ist immer die Geschichte der Frau oder der Person zu lesen und meistens auch mit einem Zitat unten noch. Und dann auch noch den Daten, in welchen die Frau gelebt hat und auch noch das Herkunftsland. Und dann ist eben rechts eine schöne Illustration zu sehen. Erzähl doch mal, wie sind diese Geschichten aufgebaut? Was hat dich daran vielleicht auch am meisten so begeistern können?
Also ich finde, das ist gar nicht nur in Anführungsstrichen für Kinder und Jugendliche. Ich finde es total schön, dass die Sprache sehr einfach gewählt ist. Mhm. Wir leben ja in einer Welt, in der man sehr schnell ausgeschlossen wird, auch durch Sprache, die ja vielleicht elitär, akademisiert ist und Menschen dann vielleicht, also dadurch auf jeden Fall durch bestimmte Inhalte ausgeschlossen werden. Und ich finde, das Buch versucht es zumindest in einfacher Sprache, die Geschichten zu gestalten. Es wird immer mit der Kindheit angefangen, der Protagonistinnen. Und dann wird immer das Problem quasi geschildert, vor dem sie standen und wie sie sich ja da aber selbst ermächtigt haben und was sie dadurch ändern konnten quasi und was sie auch hinterlassen haben. Also das ist, und das muss man mal auf einer Seite schaffen mit Biografien, finde ich eine krasse Herausforderung tatsächlich. Haben sie aber wirklich, finde ich, gut gemacht. Und manche Themen, also ich glaube, über manche Sachen kann man auch diskutieren, ob Kinder das verstehen von Begrifflichkeiten her, aber sie haben es probiert. Also zum Beispiel bei der Transaktivistin haben sie dann schon kurz den Begriff Transgender auch benutzt und versucht zu beschreiben in sehr einfacher Sprache, was ich total super finde auch.
Das klingt sehr gut. Magst du uns vielleicht mal eine Geschichte vorlesen oder einen Teil der Geschichte, dass wir einen kleinen Eindruck auch von dem Gebrauch der Sprache bekommen?
Gerne. Es sind Mathematikerinnen da drin, Forscherinnen drin, KünstlerInnen drin, alles Mögliche. Ich habe mal so ein paar Sachen vorsortiert, die ich besonders spannend finde. Und du kannst ja mal so 2, 3, die sind ja so schnell gelesen, aussuchen. Ich habe eine Ärztin aus dem Niger, die 1995 erst geboren wurde. Dann habe ich die Transgender-Aktivistin, die, glaube ich, zu den Jüngsten gehört, würde ich behaupten, die hier beschrieben werden. Ich habe eine Piratin.
Oh, ja.
Ich habe eine Frau, die viel für Menschen mit Behinderung gemacht hat, weil sie selber auch behindert wurde in ihrer Gesellschaft. Eine Kriegerin der Indigenen.
Ja, ich glaube, ich würde ganz spontan erstmal gerne die Geschichte von der Piratin hören.
Ja, fand ich auch cool. Okay. Vor langer, langer Zeit lebte auf einer wilden, grünen Insel ein Mädchen mit langen, roten Haaren. Ihr Name war Grace oder auf Gälisch Grain. Wann immer der Wind heulte und die Wellen sich an den hohen Felsen brachen, stand Grace auf den Klippen und träumte davon, über das stürmische Meer zu segeln. »Mädchen fahren nicht zur See«, sagte ihr Vater. »Außerdem würden sich deine langen Haare in den Tauen verfangen.« Aus Protest schnitt Grace sich die Haare kurz und zog Jungenkleider an, um ihrer Familie zu beweisen, dass sie sich sehr wohl auf das Leben auf See eignete. Für das Leben auf See eignete. Endlich erlaubte der Vater Grace doch mit an Bord zu gehen, allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir auf Piraten treffen, versteckst du dich unter Deck. Doch als das Schiff tatsächlich angegriffen wurde, sprang Grace aus der Takelage und landete auf dem Rücken eines der Piraten. Ihr Überraschungsangriff funktionierte und die Piraten konnten vertrieben werden. Grace war eine fähige Seglerin und wollte mehr als nur fischen. Als englische Truppen ihre Burg angriffen, beschloss sie, Piratin zu werden, statt sich englischem Recht zu unterwerfen. Grace war so erfolgreich, dass sie bald nicht nur eine ganze Schiffsflotte besaß, sondern auch mehrere Inseln und Burgen an der Westküste Irlands. Als die Engländer Grace Söhne gefangen nahmen, segelte sie nach London, um bei der englischen Königin Elisabeth I. die Freilassung der beiden zu erreichen. Zur allgemeinen Überraschung freundeten sich die beiden Frauen an. Grace Söhne kamen frei, die geraubten Reichtümer wurden zurückgegeben, später kämpfte Grace an der Seite der Engländer gegen die Spanier. Und das Zitat, was hier von ihr rausgesucht wurde, ist »Ich bin die Königin der Meere«. Und gelebt hat sie von circa 1530 bis 1603.
Spannend. Ich fand es auch gerade total interessant, das zu hören, welche Rolle eigentlich die Haare gespielt haben in der Geschichte. Ja, ich habe mich währenddessen so gefragt, welche Kinder das verstehen, also in welchem Alter, weil es ist ja doch sehr dicht geschrieben. Ja. Wahrscheinlich doch eher für etwas ältere Kinder, oder? Ich würde jetzt so spontan sagen, ich kenne mich nicht so gut aus in der Entwicklung des Kindes, aber vielleicht so ab 7 oder so.
Ja, also ich glaube, man kann vielleicht mit dem Buch ganz gut arbeiten, wenn man viel mit den Bildern arbeitet, weil das hast du ja auch schon festgestellt, eine Hälfte ist die Geschichte, die andere Hälfte ist das Bild. Und Kinder sind ja auch extrem visuelle Menschen. Also, und wir alle sind ja eigentlich sehr visuell, aber in einem bestimmten Alter ja besonders stark, wenn man eben noch nicht selber lesen kann. Und ich glaube, ich würde das vielleicht eher als so einen Anfang nehmen, mit Kindern ins Gespräch zu kommen über verschiedenste Menschen auf der ganzen Welt, die gelebt haben und gewirkt haben, weil es ist echt so, ich war jetzt bei meinen Eltern am Wochenende, ich habe in alte Bücher, Geschichtsbücher reingeguckt, Frauen kamen daran überhaupt nicht vor. Muss dir vorstellen, es waren 1200 Seitenwälzer aus der DDR zur Geschichte der Erziehung und es waren nur Männer. Also ich habe auch im Verzeichnis hinten geguckt, es kamen gar keine Frauen vor in der Geschichte der Erziehung. Krass. Super spannende Erkenntnis. Also ich wusste das schon, aber ich finde, das Buch bricht es ab, also auf jeden Fall auf und zeigt eine Vielfalt. Und ich glaube, mit den Bildern kann man super gut arbeiten. Ja, das stimmt mit den Geschichten. Da wird man wahrscheinlich erst ab 10 Jahren, würde ich fast behaupten, selber das so ganz gut verstehen können.
Welches Narrativ wird denn so benutzt? Also wir haben ja jetzt diese eine Geschichte gehört, du hast vorhin von quasi auch Brüchen oder Widerständen erzählt, die diese Frauen erfahren. Wie wird denn da ein Narrativ gewählt, um diese Leben auch verständlich zu machen?
Also ich finde, es wird sowohl auf der individuellen Ebene geguckt, was sich für Probleme in den Weg gestellt haben, wie jetzt zum Beispiel der Vater bei der Piratin, als auch auf strukturelle Sachen geguckt. Also wie war denn die Gesellschaft damals vielleicht auch organisiert? Also es ist dann immer nur so ein Satz, es ist halt ein Kinderbuch, wo dann drin steht, damals durften Frauen aber noch nicht forschen zum Beispiel. Ne? Und das ist ja aber auch schon mal eine Erkenntnis, das ging gar nicht. Und da stellen sich ja dann auch ganz viele Fragen dazu und so eine Unverständlichkeit, warum denn eigentlich nicht?
Ja.
So.
Ja, voll. Lass uns gleich nochmal auf eine Geschichte blicken. Du hast uns ja aber auch Musik mitgebracht.
Ja.
Können wir mal zwischendurch spielen. Was hast denn du mitgebracht?
Von Sunita. Und da würde ich gerne die Geschichte auch vorlesen und dann kannst du das Lied direkt danach anstellen, denn das geht nahtlos ineinander über. Sunita ist eine Rapperin von Jahrgang 1996. Die ist jetzt aber jünger als wir beide. Und die Geschichte besagt, als Sunita 10 Jahre war, sagten ihre Eltern, wir müssen dich an einen Bräutigam verkaufen. Sie kauften ihr hübsche Kleider und kümmerten sich mehr um sie als zuvor. Sunita wusste nicht, was das alles zu bedeuten hatte, aber dass sie nicht heiraten wollte, das wusste sie. Viel lieber wollte sie zur Schule gehen, Texte schreiben und singen. Das erklärte sie ihrer Mutter, doch die erwiderte nur, wir brauchen nun mal das Geld, um für deinen großen Bruder eine Frau zu kaufen. Wir haben keine Wahl, wir müssen dich verheiraten. Doch im letzten Moment scheiterten die Hochzeitsvorbereitungen. In Afghanistan, wo die Familie lebte, brach ein Krieg aus und Sunita und ihre Brüder kamen in ein Flüchtlingscamp im Iran. Dort konnte Sunita eine Schule in der Nähe besuchen und bald schrieb sie ihre ersten Songs. Als sie 16 war, bekam sie Besuch von ihrer Mutter, die Sunita mit zurück nach Afghanistan nehmen wollte. Sie hatte wieder einen Mann gefunden, der den geforderten Brautpreis für die Tochter bezahlen wollte. Wieder weigerte sich Sunita. Sie liebte ihre Mutter, aber sie wollte nicht heiraten. Sie wollte rappen. Sie schrieb den knallharten Song Bride for Sale, also Braut zu kaufen, lud ihn auf YouTube hoch und landete damit einen Riesenerfolg im Internet. Sunita wurde berühmt und gewann ein Stipendium für ein Musikstudium in den USA. In meinem Land sollen Mädchen den Mund halten, erzählt sie. Aber ich will die Worte, die aus meinem Herzen kommen, anderen mitteilen. Und das Zitat, was von ihr rausgesucht wurde, war: Ich bin das Schweigen leid. Thank you.
Ja, welche Biografie ist dir denn besonders im Gedächtnis geblieben oder hat dich besonders beeindruckt in dem Buch?
Ich glaube, also tatsächlich sind es mehrere, die dahingehend beeindrucken, dass mir wieder aufgefallen ist, wie weiß auch mein Gedächtnis ist für Frauen, die ich als außergewöhnlich mal eingestuft habe. Und außergewöhnlich meine ich jetzt, dass sie quasi sich über die bestehenden Systeme, die sie sehr eingeschränkt haben, in irgendeiner Form hinweggesetzt haben und das sehr konstruktiv und damit krass was bewirkt haben. Und da durch dieses Buch ist mir aufgefallen, wie weiß mein Blick dafür geprägt ist. Also die Frauen, die ich kannte, die in dem Buch vertreten waren, sind vielleicht gerade mal so 20 vielleicht, 25 von den 100, obwohl ich mich schon für jemanden gehalten habe, der sich viel mit Feminismus auseinandergesetzt hat und Geschichten kennen würde. Und dadurch ist mir aufgefallen, nee, also irgendwie fehlt mir da noch einiges an Wissen. Und die meisten sind tatsächlich weiß, was mich auch ein bisschen erschreckt hat. Genau, und deswegen fand ich zum Beispiel die Geschichte von einer Aktivistin, wo ich dachte, cool, wie sind die denn auf sie gekommen? Bei Kisa Shaibu, 95 geboren, also die ist gerade mal 25 jetzt. Die würde ich noch zum Schluss nochmal vorlesen, weil ich finde, das ist so ein Plädoyer, auch nicht immer nur in die Vergangenheit zu gucken, sondern auch mal zu schauen in der Gegenwart, wen gibt's denn eigentlich gerade so, die oder der super spannend ist und Dinge wirklich gerade bewegt auch. Also die Geschichte von Balkisa Shaibu, eine Aktivistin, geboren 95. Es war einmal ein Mädchen, das gern Ärztin werden wollte. Ihr Name war Balkisa und sie war sehr gut in der Schule. Eines Tages erfuhr sie, dass ihr Onkel sie einem ihrer Cousins zur Frau versprochen hatte. Balkisa war entsetzt. Ihr könnt mich nicht zwingen zu heiraten. Ich will Ärztin werden. Leider erlaubt Balkisas Land Eltern, Heiraten für ihre Kinder zu arrangieren, auch wenn diese noch minderjährig sind. Bitte lasst mich noch 5 Jahre zur Schule gehen, flehte Balkisa ihre Eltern an und sie stimmten einer Verschiebung der Heirat zu. Doch nach 5 Jahren war Balkisas Begeisterung für das Lernen nur noch größer. Am Abend vor ihrer Hochzeit lief sie von zu Hause fort und bat auf der nächsten Polizeiwache um Hilfe. Sie beschloss, ihren Onkel vor Gericht zu bringen. Sie hatte große Angst, dass ihre ganze Familie sich gegen sie stellen würde. Doch ihre Mutter ermutigte sie, im Stillen weiterzukämpfen. Der Richter gab Balkisa Recht und als der Onkel sie bedrohte, zwang man ihn, das Land zu verlassen. Am Tag, an dem ich den Prozess gewonnen hatte und meine Schuluniform wieder anziehen durfte, hatte ich das Gefühl, mein Leben neu geschenkt zu bekommen, sagte sie. Inzwischen studiert Balkisa an einer Universität Medizin, um Ärztin zu werden. Außerdem reist sie durchs Land, um anderen jungen Mädchen zu ermutigen, ihrem Beispiel zu folgen und Nein zu Zwangsheiraten zu sagen. Sie besucht Schulen und spricht mit Stammesältesten über das Thema. Lerne so viel du kannst. Es ist nicht leicht, aber es ist deine einzige Chance, sagt sie. Und das Zitat, was hier rausgesucht wurde von ihr: Ich werde Ihnen zeigen, dass ich aus meinem Leben etwas machen kann.